Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Arbeitest du noch oder streikst du schon? Hieß es heute nicht nur bei IKEA, sondern auch bei Galeria Karstadt, Kaufhof sowie bei Thalia. Gemeinsamer Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi hatte aufgerufen und zur zentralen Kundgebung in Berlin-Charlottenburg geladen. RBB 24 Inforadio-Reporterin Helena Dehler war da.
Gestreikt haben die Mitarbeiter der drei Unternehmen solidarisch miteinander. Die Galeria-Mitarbeiter der Wilmersdorfer Straße wegen der geplanten Schließung der Filiale und deren Kollegen aus der Müllerstraße, weil sie wissen wollen, wie es für sie weitergeht.
Wir möchten gerne, dass es schwarz auf weiß festgelegt wird. Die Kollegen aus der Müllerstraße können in Interimslösungen in anderen Filialen untergebracht werden. Und die wollen wieder zurückgehen.
Auch Mitarbeiter von Thalia waren da, die überhaupt für einen Tarifvertrag kämpfen.
Sind denn Menschen von IKEA hier?
Sie sind gekommen, unter anderem Patrick Rehwald vom Betriebsrat der IKEA-Filiale in Spandau. Er kämpft mit seinen Kollegen für den Digitalisierungstarifvertrag.
Wir sehen da die Gefahr, dass durch die Einführung neuer Apps Arbeitsplätze verschwinden. Und wir wollen, dass wir innerhalb dieses Tarifvertrages die Arbeitsplatzsicherheit sichern, dass wir nicht wegrationalisiert werden.
Geöffnet hatten die Filialen von Galeria, Thalia und IKEA übrigens trotz des Warnstreiks.
RBB-Reporterin Helena Dehler. Legalize it, Cannabis nämlich. Die Eckpunkte für so ein Gesetz liegen vor. Demnach sollen volljährige Kiffer bis zu 50 Gramm im Monat legal erwerben können. Das Gras wird es dann im CSC geben, im Cannabis Social Club. RBB-Reporter Yasser Speck hat die Reaktion auf diese Ankündigung beim Vorsitzenden eines solchen Berliner Clubs eingefangen.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte Tränen in den Augen, weil es wird echt Zeit.
Oliver Waag kifft seit 45 Jahren und ist Vorstand in dem Cannabis-Social-Club Highground Berlin e.V. Also einer dieser neuen Cannabis-Clubs, in denen das legale Gras vertrieben werden soll. Das ist kein klassischer Kiffer-Coffeeshop wie in Amsterdam, sondern ein Verein. Kunden sind gleichzeitig Mitglieder.
Das Konzept Verein nach deutschem Vorbild finden wir gut und gut auf Cannabis anwendbar. Wir haben ein geschlossenes System, also wirklich hermetisch. Es wird nichts nach außen gegeben. Die Leute werden freiwillig Mitglied und organisieren sich wie in jedem deutschen Verein. CSC ist typisch deutsche Vereinsmeierei, bloß mit Cannabis.
Es gibt einen Vereinsbeitrag und nur wer Mitglied ist, darf dann legal Cannabis im Club kaufen. Wer volljährig ist, darf Mitglied werden. Die vollen 50 Gramm pro Monat bekommen aber nur über 21-Jährige. Jüngere dürfen maximal 30 Gramm im Monat kaufen. Andrea Piest vom Berliner Drogennotdienst blickt grundsätzlich positiv auf eine mögliche Legalisierung von Cannabis. Eine Frage bleibt für sie aber offen.
Natürlich wollen wir Jugendschutz, weil wir auch wissen, dass es Auswirkungen auf das Wachstum unseres Gehirns beispielsweise haben kann. Je schärfer wir jedoch regulieren, je strenger wir sind, desto mehr wird natürlich weiterhin auf dem Schwarzmarkt gekauft.
Die Vereine sollen sicherstellen, dass das Cannabis sauberer als auf dem Schwarzmarkt ist. Und sie legen die Preise selbst fest. Für die Konsumentinnen und Konsumenten wird mit den Cannabis-Clubs eine Alternative zum Schwarzmarkt geschaffen. Und die Obergrenze von 50 Gramm pro Monat wurde bei den von uns Befragten gut aufgenommen.
50 Gramm im Monat, also ich glaube, das ist mehr als genug.
Für die unter 20-Jährigen finde ich es auf jeden Fall gut, dass da so ein kleines bisschen die Hand drauf ist, dass es nicht ganz so zum Abschluss freigegeben wird.
Also solange mir der Zugang erleichtert wird und ich verlässlicheres Zeug bekomme, kann man nichts gegen haben, finde ich.
Eine Umfrage von RBB-Reporter Yasser Speck. Wasser ist ein knappes, ein kostbares Gut. Nach mehreren trockenen Jahren sind in der Region viele Grundwasserpegel gesunken. Wie die Berliner Wasserbetriebe darauf reagieren, das schildert RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Die Jahrespressekonferenz der Wasserbetriebe ähnele immer mehr einem Wetterbericht, stellt Unternehmenschef Christian Donner nüchtern fest und macht kaum Hoffnung, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird. Weniger Regen und Schnee auf der einen Seite, dazu Spree und Havel, die weniger Wasser führen. Und auf der anderen Seite deutlich mehr Verdunstung durch hohe Temperaturen und Sonneneinstrahlung. Die Ingenieure seines Unternehmens könnten die Auswirkungen dieser Veränderungen bereits messen, sagt Donner.
Die Grundwasserstände in den Einzugsgebieten unserer Wasserwerke schwanken sehr stark. Aber im Gros kann man an den Wassermessstellen sehen, dass sie bis zu 75 cm abgesunken sind.
An der Wasserqualität und der Verfügbarkeit von Trinkwasser ändert das noch nichts. Doch mit der Ressource Wasser muss sparsamer umgegangen werden, so die Überzeugung des Wasserbetriebe-Vorstandschefs.
Erfreulich ist, dass wir erstmals seit Jahren wieder einen gesunkenen Haushaltsverbrauch haben. Und zwar von 118 Litern. Auf 113 Liter.
Denkbar sind für ihn in Zukunft auch Tarifmodelle, die stärker den Verbrauch des kostbaren Guts berücksichtigen. Die Wasserbetriebe, davon ist Aufsichtsratschef und Wirtschaftssenator Stefan Schwarz überzeugt, sind für die zukünftigen Aufgaben gut gerüstet.
Die Kernaufgabe ist ja die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und die Reinigung von Abwasser. Ich finde, das muss man erstmal voranstellen. Das hat verdammt gut geklappt im vergangenen Jahr.
Beruhigende Worte vom Senator Jan Menzel berichtete über die Berliner Wasserversorgung. Vor 70 Jahren wurde das Berliner Notaufnahmelager Marienfelde eröffnet. Erst kamen Flüchtlinge aus der DDR, dann Spätaussiedler aus Osteuropa, heute Asylsuchende aus aller Welt. Mehr als 1,3 Millionen Menschen passierten diesen neuralgischen Punkt der Berliner Migrationsgeschichte. Die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde bietet zum Jubiläum Zeitzeugengespräche, Workshops und Führungen an. RBB-Reporter Markus Latton informiert.
Rückkehr an den Ort, an dem die Freiheit begann. Franziska Schulte blickt über das Gelände des ehemaligen Notaufnahmelagers Marienfelde. Schmucklose dreistöckige Wohnhäuser, an denen stellenweise der Putz abbröckelt. 1984 lebte und spielte Schulte hier als Zwölfjährige für einige Monate. Mit ihrer politisch aktiven Mutter und der jüngeren Schwester reiste sie aus Ost-Berlin aus und nach West-Berlin ein.
Meine Mutter war den ganzen Tag unterwegs, um dieses Ankommen abzusichern. Dann Erstbeschaffung, Geld, es gab bestimmte Begrüßungsgelder. Also man muss sich vorstellen, das ganze Leben neu aufzubauen.
Von 1953 bis 1993 wurden in dem Notaufnahmelager geflüchtete DDR-Bürger und Spätaussiedler untergebracht. Seit 2010 wird das Gelände vom Internationalen Bund betreut. Als Übergangswohnheim für 700 Flüchtlinge aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder Iran. Pasi Ahmad flüchtete vor den Taliban von Afghanistan nach Deutschland, zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern. Noch lebt er hier, will aber bald Arbeit und eine eigene Wohnung finden.
I think people from East Berlin was coming as a refugee to the West Berlin and I went also to the museum. Yeah, it has a history of refugees.
Schon bevor er von den deutschen Behörden zur Unterkunft nach Marienfelde geschickt wurde, habe er sich informiert über den Ort, über die Geschichte von Ost- und Westdeutschen. Und er besuchte die Erinnerungsstätte nebenan. Olivia Music leitet für den Internationalen Bund das Flüchtlingswohnheim. Music sagt, viele Flüchtlinge hier wissen, dass dieses Wohnheim ein besonderes ist.
Also es gibt viele geflüchtete Menschen, die hier sind, die beschäftigen sich mit dem Ort. Ich will jetzt nicht sagen alle. So. Die kommen dann oft zu uns ins Büro, zu unseren Sozialbetreuern und wollen wissen, was das Gebäude nebenan ist.
Parallelen zu damals und heute sieht auch Franziska Schulte, trotz der Unterschiede zwischen der deutschen Teilung und den heutigen Wanderungsbewegungen.
Wir hatten zum Beispiel keine Sprachprobleme. Ja? Wir haben Deutsch gesprochen, von daher war es kein Problem. Also das war ja schon glücklich, dass wir diese Hürden gar nicht nehmen mussten. Auch was die ganze Registrierung hier bei den Behörden betrifft, war für uns sicherlich manches einfacher. Und dennoch war es eine so schwierige Zeit und so eine Umbruchssituation.
Franziska Schulte wird in dieser Woche als Zeitzeugin in der Erinnerungsstätte zu Gast sein. Sie will diesen Teil der Geschichte von Flucht und Migration nicht der Vergessenheit anheimfallen lassen.
Markus Latton über das vor 70 Jahren eröffnete Notaufnahmelager Marienfelde. Ein Schiff wird kommen und die Post bringen. Darauf können sich Bewohner des Spreewaldes ab heute wieder verlassen. Saisonstart für den Postkahn. Den steuert Briefträgerin Andrea Bonnard. Bis zum Herbst beliefert sie auf dem Wasserweg 65 Haushalte im Spreewalddorf Lede. RBB-Reporterin Josephine Jahn hat sie auf ihrer ersten Tour des Jahres begleitet.
Die rund 40 Pakete und Päckchen, die Andrea Bonnard heute auf ihrem Postkahn transportiert, sortiert sie, wie auch die Briefe, gut, bevor sie ablegt. Das Schaukeln ist sie längst gewöhnt. Heute beginnt ihre 12. Saison als Spreewaldkahnzulieferin. Immer wieder schön, sagt sie, auch wenn die ersten Tage etwas anstrengend sind.
Also es wird jetzt tatsächlich die ersten Tage ein bisschen Muskelkater mit dabei sein, aber ansonsten stecke ich das weg und Fitnessstudio brauche ich nicht. Nee.
Die Spreewaldbewohner kennen ihre Kahnpostboten und begrüßen sie herzlich.
Hallo,
Was ist das? Hier habe ich erstmal das. Bitte schön.
So wie Doris Wenske, die der Postfrau kein schweres Tragen erlaubt und ihre Pakete entgegennimmt.
Sage mal, ist gut.
Ja, ich höre ja schon auf.
Dabei sind die Pakete heute nicht der Rede wert. In der Vergangenheit hat Andrea Bonnard schon ganz anderes zugestellt.
In der letzten Saison hatte ich ein Fußballtor und ein Rasenmäheroboter, Laminat. Davor das Jahr hatte ich einen XXL-Strandkorb. Das war wirklich das Größte, was ich bis jetzt auf dem Kahn hatte.
All das trübt die Stimmung der Postboten aber keinesfalls. Weder bei Sonnenschein wie heute, noch bei Regenwetter.
Es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ich habe noch eine Plane für die Pakete. Ich habe eine tolle Regenjacke, ich habe eine Regenhose. Gummistiefel habe ich tatsächlich mir auch noch besorgt und dann Hut auf und dann geht's los.
Und zur Belohnung gibt's, wenn der erste Arbeitstag zu Wasser geschafft ist, ein traditionelles Spreewaldgericht.
Das hat Tradition, da esse ich immer in einem Gasthaus meinen Hefeplinz und da freue ich mich auch schon drauf.
Wir wünschen der Postkahnkapitänin guten Appetit. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.